Zunächst einmal ein paar ganz einfache und auch ein bisschen humorige Erlebnisse. Unsere beiden ältesten Buben, wir haben 6 Kinder, 12 Enkel, nur damit sie so ein bisschen auch die Familienstand wie kennenlernen. Die 2 ältesten Buben, die waren eingeladen, auch in einem Freizeitheim und durften nebenan in einem Privathaus schlafen. Und da war eine Nenntante und die hatte dann natürlich am Abend, als sie ins Bett gingen, hat sie mit ihnen gebetet. Und unsere Kinder waren das auch gewohnt, auch einfach aus dem Herzen zu beten, was sie bewegt. Nun war kurz vorher in unserem Haus ein Vorfall passiert, nämlich dass Räuber, die etwas stehlen wollten, reingekommen sind ins Haus. Und wir haben das aber dann bemerkt und dann sind die wieder ganz schnell verschwunden. Das war natürlich für diese Buben aufregend und für Tage und fast Wochen das Gesprächsthema. Der Räuber. Nein, das haben sie nicht gesagt. Einer unserer Buben hat immer gesagt, der Stähler. Ja. Und nun sind sie also abends im Bett und beten im Doppelstockbett. Unten ist der Jüngere, ganz kleiner Busch, und der 1,5 Jahre Ältere, der liegt oben. Dann fangen sie an zu beten und der eine sagt, du betest mir nicht alles weg. Und dann fängt er an, ja, lieber Heiland, jetzt möchte ich einfach dir danken und ich bitten, schenk auch, dass kein Stähler mehr kommt. Ja. Und dann wusste er nicht mehr so richtig weiter und dann hat er irgendwie wieder was gesagt und dann kam es zum zweiten Mal. Schenk auch, dass kein Stähler mehr kommt. Und als es dann zum dritten Mal kam, war der ältere Bruder oben etwas, etwas pikiert und sagt, bei dir wäre es auch besser, während er beten, sagt er das, bei dir wäre es auch besser, du würdest beten, mein Herz mach rein. Ja, das sind so Dinge, ein anderes, aber da bin ich erzogen worden als Vater. Unser Jüngster ist ein Behinderter, Down-Syndrom und ich hatte einen Gottesdienst zu halten, irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Und wir fuhren die ganze Familie im Auto dorthin. Aber wir wollten ja nicht dort als Heuschreckenschwarm auftauchen, sondern einfach auch nur zum Dienst. Und dann haben wir etwas gemacht, was wir eigentlich sonst kaum machen. Wir sind also in eine große Landgaststätte gegangen mit einem riesigen Saal. Und da hat dann jeder seinen Kartoffelsalat und eine rote Wurst bekommen. So weit, so gut. Aber wir hatten kaum Platz gefunden dort, denn der ganze Saal war voll mit Leuten, die auf ihr Essen gewartet haben oder schon halb fertig waren. Und dann wird ein Tisch frei, wir konnten uns also sitzen. Als dann das Essen aufgetragen war, dann hat jeder von uns still sein Haupt gesenkt und still gebetet. Und dann unser Behinderter, der sagt zu mir dann, Papa, warum beten wir heute nicht? Da habe ich versucht, ihm das zu erklären und habe ihm gesagt, du, weißt du, das ist jetzt heute anders, wir wollen da jetzt auch nicht auffallen bei diesen vielen Leuten da und so, aber wir beten still und das ist ja auch ein Gebet. Warum beten wir heute nicht? War schon größer. Da haben schon die ersten Leute hergeguckt. Und ich habe nochmal versucht, meine ganze Redekunst, die mir zur Verfügung stand, aufgewendet. Und dann kam es. Warum beten wir heute nicht? Dann war nicht der ganze Saal aufmerksam. Und ich wusste, jetzt geht kein Weg mehr dran vorbei. Und dann habe ich also aufgestanden und habe dann in diesem Gasthaussaal habe ich dann laut gebetet. Und ja, als ich dann wirklich gebetet hatte, da war bei unserem Behinderten die Welt wieder in Ordnung und er hat sich dann auch wirklich seine rote Wurst und den Kartoffelsalat gut schmecken lassen. Als wir zurückgefahren sind, habe ich gedacht, wer von uns beiden ist jetzt eigentlich der Behinderte? Verstehen Sie? Wer von uns beiden ist jetzt eigentlich der Behinderte? Warum ist das, waren die natürlich gewohnt von zu Hause? Und warum soll das in der Öffentlichkeit nicht so sein? Ich kann nur ein anderes Beispiel im Laufe dieses Abends sagen. Aber es gibt auch nette Dinge, da war. Dann kommen wir schon mehr noch zur Sache. Da war bei uns ein amerikanischer Minister, vielleicht haben Sie schon gehört, dass ich viel in der Politikerarbeit stehe, das heißt versuche Politiker mit dem Evangelium zu erreichen. Und da lernt man eigentlich sehr, sehr viele Leute kennen im Laufe von 30 Jahren. Und da war ein amerikanischer Minister, der Postminister bei uns, lieber gläubiger Mann, seiner Frau. Und mir ist aufgefallen, immer wenn der, wenn wir miteinander gebetet haben, dann hat er immer seine Brille runtergetan. Gell? Und dann sage ich zu ihm, sag mal Fred, denn mir ist aufgefallen, dass immer wenn wir beten, dann tust du deine Brille runter. Und dann lächelt er mich an und sagt, ja weißt du Friedrich, um in den Himmel zu schauen, da brauche ich keine Brille. Das sind so Dinge, die man einfach, tja, die bleiben sitzen. Gell? Um in den Himmel zu schauen, brauche ich keine Brille. Nun, Gebetserfahrungen. Ich möchte es ganz wörtlich nehmen und Ihnen keinen Vortrag über Gebet, Gebetsformen, Gebetszeiten und anderem halten, sondern schlicht erzählen, was meine Erfahrungen oder auch Nichterfahrungen mit dem Gebet sind. Sehr offen, sehr konkret, für mich manchmal verletzlich. Es mangelt ganz sicher nicht an Büchern über Gebet. In den letzten Monaten hatte ich auf meinem Schreibtisch viele Bücher, Manuskripte über Gebet auf liegen gehabt. Und als Verleger bin ich bestimmt der Letzte, deren Veröffentlichung nicht gutheißen würde. Aber es wäre schön, wenn solche Bücher dann auch zur Praxis des Gebetes führen würden. In der Praxis nämlich, da fehlt es. Die Theorie ist meistens gut. Ist das Gebet eine fremd gewordene Größe? Machen Sie bitte mal eine Umfrage bei christlichen Ehepaaren, ob sie regelmäßig miteinander beten. Wenn sie da ein Ergebnis von 2-10 erreichen, sind sie noch gut bedient. So wenigstens die Erfahrung. Wie ist es mit dem Gebetsstundenbesuch? Ich habe gerade vorher zu Andrea Schäfer gesagt, das ist, wenn man so irgendwo hinkommt, dann laden die Leute ein und sagen, ja, der Friedrich Hensler kommt. Und dann kommen meistens mehr Leute dazu. Und dann sage ich, habe ich schon immer wieder gesagt, ladet mich doch bitte mal zu eurer Gebetsstunde ein. Ja. Weil ich nämlich damit sehen möchte, wer da ist. Das ist doch das eigentlich das Entscheidende. Wie ist das mit dem Gebet? Ich habe gerade gesehen, ich wusste das nicht, dass da liegt ein Büchlein mit Martin Luther beten. Ich habe mich da sehr intensiv in den letzten 1,5 Jahren mit beschäftigt, über Luthers Auslegung des Vaterunsers, die ja nicht ganz an einer Stelle kommt, sondern die man auch zusammensuchen muss in seinen gesammelten Werken, über 100 Bände. Was mir da aufgefallen ist bei diesem Mann, welche Ehrfurcht. Da war nicht die Rede von Papa oder der Boss oder der Chef. Welche Ehrfurcht vor dem heiligen Gott. Welche Tiefe der Gedanken. ich muss sagen, ich war richtig perplex. Wie spürt man, wie dieser Mann Gott die Ehre gegeben hat? Das geht so weit, dass er zum Beispiel die Bitte im Vater unser, gib uns unser täglich Brot, da versteht er das Wort Gottes drunter. Gib uns unser täglich Brot. Sagt er, davon leben wir. Und ohne dieses lebendige Brot können wir nicht leben. Nun, zunächst mal drei grundsätzliche Denkanstöße. Das alles kann natürlich nur ein ganz, ganz schmaler Spalt sein. Ganz kleiner, schmaler Spalt und Blick hinein in den großen Kosmos, der Gebet heißt. Erstens, das steht jetzt drin, beten ist reden mit Gott und hören. Ein Aufschauen, vielleicht sogar ein Wegschauen von der Gabe zum Geber. Beten, das heißt nicht, ich will mich selber jetzt hören, will mich selber reden, hören, beten heißt, und jetzt zitiere ich den dänischen Philosophen Søren Kierkegaard, stille Beten heißt still, beten heißt nicht sich selbst reden, hören, beten heißt stille werden und still sein und hören, bis der Beter Gott hört. So sagt es dieser dänische Philosoph. Hören auf Gottes Willen, weg von meinem egoistischen Wollen. Nun das Zweite. Beten ist der Türöffner vom Denken zum Danken. Wenn man nun in die Bibel hineinschaut, dann entdeckt man unwahrscheinliche Dinge, die man so eigentlich gar nicht erwartet. Paulus, der dankt, als er im rasenden Sturm auf dem Mittelmeer mit einem Schiff dahin getrieben wird. Apostelgeschichte 27. Paulus dankt im rasenden Sturm. Jesus dankt über dem Grab des Lazarus. Johannes 11. Jona 2, Vers 10. Jona dankte im Bauch des Fisches. Daniel dankt, als ein Gebetsverbot erlassen wurde. Ist das nicht eigenartig? Daniel 6, Vers 11. Er betete, er lobte, er dankte. Und bei Jesaja 12, Vers 1, da lesen wir, Jesaja dankt, dass Gott zornig gewesen ist. Das sind Dinge, die man manchmal einfach so überliest. Das Dritte, Beten ist Vertrauen mit Ausdauer. In sorgloser Heiterkeit und dem Wissen, mein Vater hat noch viel, viel mehr. Das Neue Testament, ja, der Paulus, der sagt seinen Thessalonichern, betet ohne Unterlass. Er sagt seinen Kolossern, haltet an am Gebet. Er sagt den Philippern, lasst euer Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Ist das nicht wunderbar? Und schon im Alten Testament ist mir im Psalm 145 das aufgefallen. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn mit Ernst anrufen, Psalm 145, 18 bis 20. Da kommen vier Ausdrücke. Er tut, er hört, er hilft, er behütet. Alles das tut der Herr. Und bei all dem ist mir auch aufgefallen, da sind auch ganz kurze und knappe Gebete dabei. Unsere Gebete werden nicht nach dem Gewicht, umgekehrt, unsere Gebete werden nach dem Gewicht gemessen und nicht nach der Länge. Darf ich es nochmal sagen? Unsere Gebete werden nach dem Gewicht gemessen und nicht nach der Länge. Und nun etwas mehr zur Praxis, das Vierte. Beten braucht Wartezeiten, oft lange Wartezeiten. Wir hatten in unserer Jugendgruppe einen jungen Mann, Dieter hat er geheißen. Er kam aus dem Osten und war bei uns im Jugendkreis, ja, hat so mitgemacht, und aber er hat nie so richtig wusste ich, wo ich bei ihm dran war. Und naja, er hat auf jeden Fall eines Tages hat ihn die Wanderlust gepackt und er hat gedacht, in Amerika ist alles besser. Und ist dann in Kanada gelandet. Und da ist dann eben alles anders gewesen, aber nicht alles besser, sondern alles schlechter. Seine Ehe ist zerbrochen. Er wurde arbeitslos, war einige Jahre arbeitslos. Nun muss ich sagen, für diesen Burschen haben wir gebetet, im Jugendkreis immer wieder, auch nachher gebetet. Und eines Tages kriege ich einen Brief von dem, 35 Jahre später, kriege ich einen Brief von ihm, und da schreibt er: Ich möchte mich bedanken für das, was ich im Jugendkreis von der Bibel gehört habe. Jetzt habe ich es erfasst. Und jetzt habe ich mein Leben Jesus in die Hände gegeben. Und kurze Zeit später stand er bei uns vor der Haustür. Ich war nicht einmal zu Hause, aber meine Frau hat ihn ja auch gekannt. Und einfach von Kanada her, um das zu sagen und zu sagen, und er hat ganz anderer Dieter war das. Er hat gestrahlt. Beten braucht Wartezeiten, oft lange Wartezeiten. Für unsere Arbeit unter Politikern muss ich sagen, wir wussten gar nicht, wie anfangen. Aber wir kamen jetzt, oder wir kommen seit 38 Jahren jeden Montag zusammen, um dafür zu beten, für Entscheidungsträger in der Politik. Und es ist interessant, wie Gott da geantwortet hat. Auch immer wieder so, dass man sagen muss, oh, das hätte ich mir auch anders vorgestellt. Ich hatte keinerlei Kontakt zu Politikern, weil ich immer so gemacht habe. Oh, oh, oh. Bis mir einmal ein Minister, bayerischer Minister, so ein bisschen den Star gestochen hat. Und der hat zu mir gesagt, nein, nein, das ist nicht so. Politik verdirbt nicht den Charakter. Sagt er, die Politik prüft den Charakter und manche Politiker bestehen diese Prüfung nicht. Ich habe mir das gemerkt und wir haben einfach angefangen zu beten. Inzwischen haben viele Abgeordnete den verschiedenen Landesparlamenten und auch in Berlin Interesse signalisieren, kommen auch regelmäßig. Aber der Anfang war auch schwierig. Da war dann plötzlich ein SPD-Bundestagsabgeordneter, der sagt, das ist es, das brauchen wir in Deutschland. Ich muss sagen, das war ein gläubiger Mann. Das brauchen wir und da mache ich mit. Und 6 Wochen später war er tot. Und ich dachte, Herr, und was jetzt? Aber Gott hat natürlich schon längst vorgesorgt gehabt und da kamen dann doch 2 Jahre später kamen dann ein Politiker von Baden-Württemberg im Landtag, der Rudolf Dicker und der Manfred Wörner, später Generalsekretär der NATO. Es ist schon erstaunlich, wie Gott da arbeitet. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, das ist ein Handbuch vom Deutschen Bundestag. Da sind alle, diese 612 Abgeordneten, sind alle drin. Da steht etwas über Ihr Werdegang drin, ist ein Bild drin. Nehmen Sie das und legen Sie das mal auf den Nachttisch. Sie können das, ich glaube, das kriegt man sogar kostenlos in der Bundeszentrale für politische Bildung. Bundestag, Referat, Öffentlichkeitsarbeit, kriegen Sie kostenlos. Dasselbe gibt es vom Landtag Baden-Württemberg. Kriegen Sie auch kostenlos. Legen Sie es auf den Nachttisch und beten Sie mal für diese Leute. Es ist schon ganz erstaunlich, was Gott da bewirkt. Aber es gibt auch Dinge, wo man so richtig das Eingreifen unseres Herrn spürt. Wir hatten in Anfang der 50er Jahre eine richtige Bewegung unter jungen Leuten. Man kann sagen, in Teilen unseres Landes eine Erweckung. Da kamen junge Leute zum Glauben, kamen zusammen, haben miteinander die Bibel gelesen. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen doch dringend auch dazu ein Liederbuch. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht das Geld, eins zu drucken und wusste nicht, wie man das macht. Aber ich habe darum gebetet, dass Gott uns eins schickt, einfach ein Liederbuch. Wir brauchen doch das. Ja, das hat eine lange Zeit gedauert. Und dann haben wir einfach auch so Lieder gesammelt, neue Lieder. In den Jugendkreisen sind dann Lieder entstanden, schöne Lieder auch entstanden, aus jugendbewegtem Herzen, mit der vollen, fröhlichen Botschaft von Jesus, dem Retter. Und dann kriege ich eines Tages einen Anruf von einem Dr. Otto Rieker von Adelshofen. Er sagt, ich bin Pfarrer. Und wir haben da ein paar Lieder in unserer Jugendarbeit, auch wirkliche Jugendarbeit, da sind Lieder entstanden. Ich möchte einfach, die sollten wir veröffentlichen können und so. Und dann sage ich, ja, lieber Herr Dr. Rieger, ich habe auch ein paar Lieder, die sollten wir auch veröffentlichen. Ja. Und er sagte, ja, da müssen wir uns mal treffen. Und wir kamen dann zusammen. Und er sagt zu mir, aber Sie müssen mich in Heidelberg besuchen. Dann sage ich, wieso in Heidelberg? Ja, ich liege gerade im Krankenhaus, sagt er. Und als ich dorthin kam, dann in Heidelberg, und den Mann da im Bett liegen sah, da dachte ich, der lebt auch nicht mehr lang. Ja. Das war ein Irrtum meines Lebens. Er ist ja 90 geworden. Aber das sind so die Dinge. Und haben wir miteinander gesprochen und dann haben wir einfach auch gebetet und gesagt, Herr, mach du etwas daraus zu deiner Ehre. Und das ist das Liederbuch Jesu Namen nicht vergingen geworden, das blaue Liederbuch. Darf ich Ihnen sagen, als mein Vater mich gefragt hat damals, ja, was denkst du, wie viel man von dem verkaufen kann? Ob sie das überhaupt jemals, man da die Kosten reinkriegt. Und ich habe damals gesagt, ja, ich schätze so 5.000, vielleicht, wenn es gut läuft, auch 8.000 im Laufe von ein paar Jahren. Darf ich Ihnen sagen, es ist über 1 Million geworden. Ja. Und darf ich noch was dazu sagen, und das kann man nicht mit Werbung machen. Da muss Gott seine Hand drauflegen. Und das habe ich da gelernt, dass Gott die Lieder, die er segnen will, die sucht er immer selber raus. Und das ist einfach wunderbar, das zu erleben. Beten braucht Wartezeiten, oft lange Wartezeiten. Fünftens, Beten ist ein Lebensstil, ein Lebensprinzip in allen Situationen, ein Asyl für jeden Kummer. Ich werde wie ein Bettelarmer, der nichts und niemand mehr hat als Gott. Und damit hat er alles. Dabei kann unser Gebet kurz sein, wenn Gott mich an etwas oder an jemand erinnert. Unser Gebet kann auch lang sein. Gebetbuch, ich habe Ihnen extra meins mitgebracht, mit vielen Namen drin, wobei ich immer auch mal wieder die königliche Freiheit mir nehme, auch Namen zu streichen, weil immer wieder neue dazukommen. Aber ich denke, das ist doch ganz entscheidend, dass wir für Menschen beten. Darf ich Ihnen sagen, ich bin ja auch durch große wirtschaftliche Probleme gegangen, wenn Ihnen plötzlich ein paar Kunden zusammenbrechen. jeweils im Millionenbereich und sie innerhalb von wenigen Wochen über 10 Millionen verlieren, das ist Schluss mit lustig. Das kann man da wirklich sagen. Gell? Und das ist nicht einfach. Aber ich muss dann immer wieder sagen, da ist ein kurzes Gebet, immer wenn das einen dann übermannen will, ja, warum ist es jetzt so gelaufen und so, warum mussten wir durch diese Schwierigkeiten hindurch? Und da genügte ein Satz, Herr, ich will loslassen. Vielleicht müssen Sie das auch mal beten, Herr, ich will loslassen. Ich weiß nicht, was Sie loslassen müssen, aber das ist es. Ich hätte diese Schwierigkeiten nicht durchgestanden, wenn ich nicht hätte so beten können. Und insoweit beten hält uns in Atem, im wahrsten Sinn des Wortes. Und nun das nächste, das sechste. Beten ändert die Dinge. Wissen Sie, es gibt ganz, vielleicht haben das einige schon von mir gehört oder in meinen Büchern gelesen. Wenn man das einmal erlebt hat, das prägt ein ganzes Leben. Ich wurde eingeteilt zu einem Erschießungskommando während des Krieges. Wurde morgens abgeholt. Sie sind morgen früh um 5 Uhr mit ihrer Maschinenpistole vorm Haus. Ich habe mir nichts dabei gedacht und dann in ein großes Waldgebiet gefahren. Als Einzelner, als Einziger. Steigen Sie jetzt aus, da kommen noch andere und dann kamen auch tatsächlich noch ein paar andere jeweils. Immer nur einer in einem Auto. Und dann kommt ein Offizier und der zieht einfach aus seinem Jackett, zieht er einen Zettel raus, liest es vor. Sie sind heute eingeteilt zu einem Erschießungskommando. Wenn Sie sich weigern, werden Sie heute standrechtlich erschossen. Ich war damals kein gläubiger Mensch. Ich würde sagen, ich war nicht Christ. Ich wusste manches, vielleicht sogar vieles, aber das war noch keine persönliche Sache. Aber da habe ich zu Gott geschrien. Gott, wenn du existierst, wenn du eine Realität bist und keine Fiktion, wie alle Leute sagen, dann müsstest du jetzt was tun. Und dann wurden wir in den Steinbruch gebracht, nur ganz gar, vielleicht 100 Meter weiter, plötzlich Steinbruch. In der Waldschneise stehen Lastwagen, voll mit Menschen, die auch an dem Tag erschossen wurden. Und wieder schrei ich zu Gott, Gott, jetzt tu doch was. Hilf, Gott, hilf. Und als wir da stehen, die ersten sind 4 Meter Entfernung, man sieht jeden Muskel zucken der Leute. Da kommt ein Offizier, guckt alles, guckt uns an, guckt mich an. Ich muss sagen, ich habe den weder vorher noch nachher gesehen. Und er sagt, er deutet, kommen Sie mal her. Und ich bin dann raus, wir standen ja schon in Reihe da. Ich bin dann raus, habe so mein Männchen gemacht. Und dann sagte der Offizier, Sie brauchen nicht zu schießen. Sie sind verantwortlich, die Toten zu versorgen. Wissen Sie, das hat mich zwar nicht bewahrt davor, dass ich jahrelang x-mal aufgewacht bin bei Nacht, um das zu verarbeiten. Ich war ja gerade zwischen 16 und 17 Jahre alt. Und das sind einfach dann Dinge, die einen bewegen bis ins Tiefste hinein. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe damals dort in diesem Steinbruch zu Gott gesagt, ich kenne dich zwar nicht, aber ich will zu dir gehören. Wissen Sie, das ist Gebeterhörung. Wenn Sie das erlebt haben, das prägt dein Leben. Und da merkt man, wir haben einen großen Gott. Und dieses Beten, das ist sechste Beten, ändert die Dinge. Möchte ich sagen, es verändert auch mein Denken. Ich habe früher mal eine Notenstecherei in Berlin gehabt, musste manchmal fast jede Woche dorthin fliegen. damit die Sache dort auch läuft. Und ich habe nie zu dieser Stadt einen Bezug bekommen, gar nie. Weiß nicht warum. Das hat sich schlagartig geändert, als ich angefangen habe, für diese Stadt zu beten. Man sagt ja Berlin, die Hauptstadt der Gottlosigkeit. Und als ich angefangen habe, für diese Stadt zu beten, da ist es ganz anders geworden. Da habe ich eine ganz andere Beziehung dazu bekommen. Ich bin heute noch relativ häufig dort, natürlich hauptsächlich auch im politischen Bereich, aber das ist auch ein Geschenk. Beten verändert. Es verändert auch Beziehungen. Ich hatte einen, der immer ein bisschen eifersüchtig war auf mich. Warum, weiß ich nicht. Ich hoffe und ich denke, dass ich ihm auch keine Gründe dafür gegeben habe. Aber ich habe ihm dann einfach mal gesagt, du hör mal, Bruder, ich will dir mal ganz klar sagen, du bist der Leiter dieser Arbeit. Nur damit das ganz klar ist. Und wenn du mich brauchen kannst, dann kannst du mich einsetzen. Und natürlich systematisch für ihn gebetet. Und dann hat sich meine Beziehung total verändert. Total. Gott verändert, Gebet verändert Beziehungen. Er verändert auch Menschen. Damals habe ich auch angefangen, dann für Politiker zu beten und nicht nur über sie zu schimpfen. Das bringt ja gar nichts. Gebet verändert Menschen. Gebet zeigt uns auch die Bitten, die nach seinem Willen sind, 1. Johannes 5,14. Wenn wir für die Rettung von Menschen bitten, dann bitten wir nach seinem Willen. Ein Staatssekretär, der hat mir das mindestens 10-mal gesagt, also mindestens 10-mal habe ich das von seinen Lippen gehört. Wer betet, verbindet seine begrenzten Möglichkeiten als Mensch mit den unbegrenzten Möglichkeiten Gottes. Darf ich Sie mal ganz anders sagen? Gebet ist Zeitumstellung. Zeit wird in Ewigkeitswert umgestellt. Ich sage es nochmal, Gebet ist Zeitumstellung. Zeit wird in Ewigkeitswert umgestellt. Dann der 7., Sie haben es wieder vor sich, beten kann scheinbar umsonst sein. Gott handelt mit uns manchmal ganz, ganz anders. Gott nimmt uns sehr ernst mit unserem Beten. Ich könnte da jetzt vieles erzählen. Gott nimmt einen auch ernst, wenn man zum Beispiel sagt, Herr, dir gehört dies oder jenes. Und wenn Gott dann sagt, ja gut, dann gib mir es mal. Was ist denn los? Gott nimmt uns ganz ernst. Das 8. Beten ist ein Wandern zum Vater und seinen besseren Gaben. Ich nehme die Zusagen Gottes ernst und glaube, dass Gott alle, jetzt hören Sie gut zu, ich glaube, dass Gott alle unsere Gebete beantwortet. Ich sehe drei verschiedene Antworten, die er auf unser Beten gibt. Das erste, das ist die Ja-Antwort. Das ist doch das, was unser Glaubensleben inspiriert, was uns einen Schub gibt, wenn wir das erleben. Ja, vielleicht darf ich das gerade erzählen, weil es noch so frisch ist. Gerade letzte Woche hatte ich ein mehrstündiges Gespräch mit der Eva Herrmann, die bei mir, oder das heißt bei uns war, auch mit meiner Frau ein Gespräch gehabt. Und wo es mir einfach ein Anliegen war, auch mal zu spüren, wo steht die Frau eigentlich und merke, wie sie einfach nach Gott sucht. Und wir haben ein paar Stunden miteinander geredet. Ich konnte ja auch erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und sie hat von sich erzählt, wie sie als 18 Jahre lang Tagesschausprecherin, wie leer das alles dann für sie geworden ist. Und dann hat man sie ja durch den Dreck gezogen, was inzwischen feststeht, dass es gar nicht berechtigt war. Absolut steht es fest. Aber keiner hat den Mut, keiner der Sender hat den Mut, das zuzugeben, obwohl sie alle jetzt inzwischen das schriftlich haben, was sie tatsächlich gesagt hat. Als wir so miteinander gesprochen haben und so auch ein gutes persönliches Verhältnis da schon hatten, weil sie war ja mit da auf Burg Ambach, gell? Und da hat sich das für uns ergeben. Und ja, dann schaltet sie ihr Handy wieder ein. Und dann ging es permanent. Das mag ich ja sowieso, gell? Das Handy. Übrigens, abgesehen, ich war mal bei einem Journalistenkongress, ja, ein ganzer Saal voll mit Journalisten. Und der Bodo Hauser damals, der hat auch eine Sendereihe gehabt, mit dem Kienzle zusammen, gell? Und der Bodo Hauser, der hört, dass bei einem der Journalisten das Handy klingelt während seinem Vortrag. Dann stoppt er und deutet auf den Herrn sofort das geortet, wo es geklingelt hat. Gell? Und dann sagt er, merken Sie sich eines, nur Dienstboten sind ständig verfügbar. Gell? Merken Sie sich eines, nur Dienstboten sind ständig verfügbar. Gell? Aber jetzt hat also bei der Eva Herrmann permanent das Telefon geklingelt. Und wer ist dran? Die Bild-Zeitung. Und dann sagt sie, Frau Herrmann, dürfen wir, wenn man das alles so mitkriegt, ich saß ja gleich daneben, ja, Frau Herrmann, dürfen wir Sie zitieren, Sie haben gestern in Dresden einen Vortrag gehalten, dürfen wir Sie zitieren, das und das, die wollten Sie natürlich wieder in die Pfanne hauen. Die Bildzeitung hat ja groß, braun und doof, das war die Überschrift über sie. Ja. Und dann sagt sie, nein, das dürfen Sie nicht zitieren, weil ich das nicht gesagt habe. Ja doch, wir haben ein Band. Und dann sagt sie, ich habe auch ein Band. Die haben nur geblüfft, gell? Die hatten keins. Gell? Nur so, aber so läuft es in diesen Kreisen. Gell? Und dann ging das hin, dann hat sie dort angerufen, wo sie gesprochen hat. Und es ging also 6, 7 Gespräche hin und her. Und dann sagt sie, war sie ganz geschafft und sagte, jetzt fängt das schon wieder an. Ja. Und dann sage ich, Frau Herrmann, jetzt würde ich einfach vorschlagen, darf ich mit Ihnen beten? Und dann habe ich mit ihr gebetet, auch Gott diese ganze Sache hingelegt. Du weißt es und du selbst, Herr, bist die Wahrheit und jetzt lass auch die Wahrheit ans Licht kommen. Und hat sich sehr bedankt und sagt, das gibt ihr einfach auch Kraft, wenn sie merkt, dass für sie gebetet wird. Und sie könnte, sagt sie dann auch, ich könnte ohne Gebet nicht mehr leben und ohne auch Gemeinschaft mit Gläubigen, die einfach auch unseren Herrn lieb haben. Und wir reden noch so 3 Minuten, vielleicht 4. Plötzlich klingelt das Telefon. Wer ist dran? Bildzeitung. Und sie sagen, Frau Herrmann, wir haben uns entschieden, wir bringen diesen Artikel nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe nur gesagt, das war jetzt Gottes Eingreifen. Und sie sagt, das war aber eine spontane Gebetserhörung. Verstehen Sie, so können wir mit unserem himmlischen Vater rechnen. Das ist einfach, das ist wunderbar, das zu sagen. Aber jetzt nochmal, die Ja-Antwort, das ist das eine, wie Gott antwortet, es gibt von Gott auch die Nein-Antwort, die uns manchmal allerdings im Nachhinein erkennen lässt, wie Gott das eigentlich meinte und wie er das ganz anders gedacht hat. Und dann gibt es noch die dritte Antwort, also die Ja-Antwort, die Nein-Antwort, die dritte Antwort, das ist die Warte-Antwort. Die heißt, noch nicht. Gott allein weiß Tag und Stunde. Und wenn Gott unsere Gebete scheinbar nicht beantwortet, oft für uns unverständlicherweise, dann hat er für uns häufig etwas viel Besseres vorausgedacht und geplant. Übrigens, wir erfüllen unseren Kindern doch auch nicht alle Wünsche, die sie an uns stellen. Das würde ja zu einer Katastrophe führen, wenn man den Kindern alle Wünsche erfüllen würde. Das wäre der schlechteste Dienst, den wir ihnen tun könnten. Ich bin dankbar in meinem Leben, dass Gott manche meiner Gebete mit Nein beantwortet hat. Ich habe neulich was Nettes gelesen von der Frau von Billy Graham, von der Ruth Graham. Und die hat dann gesagt, ich, verstehen Sie, da müssen Sie schmunzeln, ich bin Gott dankbar, dass ich alle Männer, für die ich geschwärmt und gebetet habe, nicht heiraten musste. Ich bin Gott dankbar, dass ich alle Männer, für die ich geschwärmt und gebetet habe, nicht heiraten musste. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. Wir haben gerade aus dieser erwecklichen Jugendarbeit, da haben wir gedacht, jetzt brauchen wir ein Freizeitheim. Die müssen ja weitergeführt werden. Die müssen in die Bibel hineinkommen. Die müssen was verstehen. Die müssen Linien begreifen. Also Freizeitheim. Und siehe da, ein Bauer schenkt uns, gestern Abend war eben seine Tochter bei mir zum Gespräch. Ein Bauer schenkt uns in wunderschöner Lage direkt am Waldrand ein Grundstück, große Wiese. Herrliche Aussicht. Ja. Und dachte, ja, das ist's. Ja. Und dann hat sich das schnell rumgesprochen. Ja. Naja, dann kam ein Architekt und sagt, ich mache den Plan kostenlos. Dann kam der Geometer, das ist für mich kein Problem, ich mache das alles kostenlos. In einem unserer Jugendkreise, da hatten wir einen Posaunenchor, da waren allein 5 Maurermeister. Und die haben gesagt, für uns kein Problem, das hauen wir bloß so geschwind hoch, gell? Kein Problem. Gell? Tja, wir haben auch die Genehmigungen blitzig schnell gekriegt, nur vom Naturschutz nicht. Ja. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, da liegt bis heute der Antrag ungenehmigt. Und wissen Sie, da kommt man dann in eine Position, wo man sagt, das darf doch nicht wahr sein. Alles läuft so wunderbar, wird auf Schwäbisch sagen, wie geschmiert. Gell? Alles läuft so wunderbar und jetzt kommt das Nein. Oder war es das Warte noch? Wir haben, kurze Rede, lange Rede, möchte ich nicht darüber halten, wir haben den Bauern schnell seinen Grundstück wieder zurückgegeben. Wir haben gesagt, das geht nicht. 3 Monate später kriegen wir ein anderes Grundstück geschenkt in einer ganz anderen Gegend. Dieses, was wir dort bauen wollten, hatte 28 Bitten. Aber Gott wollte was anderes. Das, was wir dann gebaut hatten, das hat 160 Bitten. Und genau das wollte Gott. Und wir stehen da und sagen, Herr, wir verstehen dich nicht. Herr, wir verstehen dich nicht. Und Gott hat was ganz anderes vor, was viel Größeres. Ist es nicht wunderbar, das zu sehen? Gott beantwortet unsere Gebete. Es gibt die Ja-Antwort, es gibt die Nein-Antwort und es gibt die Warte-Antwort. Ich habe ja gesagt, es ist oft so, dass er für uns was Besseres vorausgedacht und geplant hat. Nun, das vielleicht noch ein persönliches Erlebnis. Ich hatte in der Gemeinschaftsarbeit, in der Versammlung, wurde gewählt, sollte ein neuer Gemeinschaftsleiter gewählt werden. Und da haben natürlich alle auf mich getippt und haben gesagt, ah, du wärst doch bestimmt damit einverstanden, dann würdest du es machen. Und da war noch ein, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, Gegenkandidat, das ist ein vollständig falscher Ausdruck, aber Sie verstehen, wie ich es meine. Und der hat also ziemlich Werbung für sich gemacht, während ich habe gesagt, komm, wenn der Herr das will, ist es gut. Auf jeden Fall, der wird mit einer Stimme mehr gewählt. Und ich habe gesagt, was ist jetzt das? Und habe gedacht, bestimmt willst du mir was sagen. 2 Monate später kommt die Anfrage, wir möchten dich bitten, dass du die Verantwortung für den ganzen Gemeinschaftsverband übernimmst. Verstehen Sie? Gott wirkt manchmal ganz anders. Und ich bin ja dann auch viele, viele Jahre Vorsitzender des Gemeinschaftsverbandes gewesen. Das ist einfach auch ein Geschenk, das zu sehen. Gott hat viel höhere Gedanken, als wir das zu tun. Das 9. Beten ist von Behinderungen oder Verhinderungen bedroht. Also wenn meine Frau und ich, wir beten ja jeden Tag miteinander, aber wenn wir anfangen, dann kann ich fast schon garantieren, wenn wir das Telefon nicht abgestellt haben, dann telefoniert es. Der Teufel ist ein unheimlich geschickter Telefonierer, das kann ich Ihnen sagen. Das ist so und da muss man entsprechend handeln. Ist auch noch das andere, wenn es dann auch mal, also bei uns gibt es das manchmal so kleinere Spannungen, bei Ihnen gibt es das bestimmt nicht, gell? Das ist ja. Aber wenn es so kleinere Spannungen in der Ehe gibt, das können minimale Dinge sein, das Gebet wird behindert, vielleicht sogar manchmal verhindert dadurch, das funktioniert dann nicht mehr. Ja, manchmal ist es auch unser Nichtvertrauen, dass eine Behinderung des Gebetes zur Folge hat. Behinderung durch Nichtvertrauen. Ich habe einen Satz gelesen von Spurgeon, diesem gewaltigen Prediger, der sich in 40 Jahren nicht ausgepredigt hat, was für mich heute noch ein echtes Wunder ist. Gell? Und der sagte, selbst wenn dein Glaube so dünn und mager ist wie ein Telefondraht, so soll dich jede Telefonleitung trösten. Selbst durch das dünnste Kabel kann eine rechte Verbindung hergestellt werden. Ja, ist nicht ein wunderbares Bild, das Börtchen? Selbst wenn der Glaube so dünn und mager ist wie Telefondraht, so soll dich jede Telefonleitung trösten. Selbst durch das dünnste Kabel kann eine rechte Verbindung hergestellt werden. Bequemlichkeit ist auch eine Behinderung unseres Gebetslebens. Bequemlichkeit. Ah, jetzt nicht. Ah, später. Morgen. Oh nein. Das hat schon der säkulare Dichter Eugen Roth kapiert. Der hat einen schönen Spruch. Damit von der Welt Besitz er nehme, erfand der Teufel das Bequeme. Ja, er hat recht. Recht hat er. Ich staune manchmal, wenn man irgendwo hineinkommt, wenn irgendwo ein Verkauf ist, ein Bazar oder sonst irgendeine Veranstaltung. Da gibt es ja in unseren frommen Kreisen auch richtige Propagandaredner, die fahren da voll auf. Gell? Die kommen da voll zur Geltung. Komischerweise bei der Gebetsstunde, da sind es die großen Schweiger. Darf ich Ihnen sagen, auch unser Gebet, die Verhinderung unseres Gebets kommt oft auch durch unsere Feigheit. Und da habe ich manches von meinen amerikanischen Freunden gelernt. Das war gar nicht weit von hier, in Karlsruhe. Da war ich unterwegs, wir waren zu dritt unterwegs, das war der Direktor von Bundesverfassungsgericht und ein amerikanischer Bundesrichter von Washington. Und wir sind da miteinander die Straße entlang gelaufen auf dem Gehweg Und dann hat sich der Direktor vom Bundesverfassungsgericht, der hat sich entschuldigt, ich sage jetzt bewusst keinen Namen, und hat sich entschuldigt, ja, meine Frau wollte eigentlich auch mit dabei sein, aber es geht ihr gesundheitlich gar nicht gut. Geht ihr gar nicht gut und so. Und dann sagt mein Freund, der Bundesrichter, ha, da wollen wir doch gleich dafür beten. Und mitten auf dem Gehweg in Karlsruhe steht er hin, gibt mir, uns beiden die Hand und dann sagt er wirklich ein treffliches, ein tiefgründiges Gebet, Herr. Du bist doch der Herr, unser Arzt. Jetzt rühr diese Frau an. Ja. Feigheit. Das letzte Beten, zehntens Beten wirkt Wunder. Gott wirkt unerwartet. Was unbegreiflich ist, ist darum nicht weniger wirklich. Manchmal tut Gott ganz gewaltige Dinge und auch auf eine Art und Weise, wie man manchmal, tja, das gar nicht für möglich hält. Da kam einer zu mir und bietet mir ein Manuskript an. Entschuldigung, dass ich ein bisschen aus dem Nähkästchen da rede. Bietet mir ein Manuskript an und sagt, das ist was ganz Tolles. Meine Frau hat es in einer Nacht durchgelesen, in Englisch, und ich habe es auch gelesen und gesagt, das gibt einen Bestseller hin, das ist toll. Naja, und dann kam also dieser Mann und sagt, ja, also wir wollen, ja, Sie können das haben, aber wir haben da von unserer Mission aus eine Bedingung, Sie müssen uns Ihre ganzen Kundenadressen zur Verfügung stellen. Dann habe ich gesagt, also hören Sie, das gibt's gar nicht, wir haben eine Verfügung bei uns, das ist genau festgelegt, das darf nicht sein, gibt's überhaupt nicht. Und er war also schon ein bisschen sauer. Und er sagte, ja, dann muss ich mit meinem Chef reden. Meinem Chef reden. Und ja, wo ist der? In Kalifornien. Ja. Und dann, also, dann hat er versucht anzurufen, aber das war also so, dass der noch gar nicht im Büro war. Das war für Kalifornien zu früh. Aber dann hat er gesagt, ja, wir versuchen es nochmal. Dann haben wir so ein bisschen Smalltalk gemacht, miteinander geredet über jenes und dieses. Und dann hat es auf, ja, er wollte wieder anrufen, auf einmal tut es einen riesen Knall und der ganze elektrische Strom war weg, war total weg. Übrigens etwa in der Hälfte von unserem Dorf, wo wir damals lebten. Was war passiert? Einer unserer Buben hat mit seinem Freund einen Telegrafenmasten geschaukelt, gell? Einen Telegrafenmasten geschaukelt, gell? Und da hat es plötzlich geknallt und Schluss war's. Und dann, ich muss sagen, der Mann, der da war, der war also schon schwer sauer, gell? Und ich habe gesagt, ja nun, also dann müssen wir das eben alles schriftlich machen oder ich rufe in den nächsten Tagen mal da an, um das mit Ihrem Chef zu klären. Aber das können wir auf jeden Fall nicht machen. Am nächsten Morgen ruft mich, ich könnte es nicht sagen, der Winrich Schäfbuch an und sagt, wenn du sag mal, war da gestern der bei dir? Und dann sage ich, ja, der war bei mir. Und dann sagt er, lass bloß die Finger davon. Das ist alles eine absolut verlogene Geschichte. Und das, was er mir als Tatsachenbericht verkaufen wollte, das war alles frei erfunden. Ja. Und der Mann, der, nur damit sich auch die Dimensionen sehen, ja, wie Gott einen da führt, auch mit Gebet, indem er da betet, Herr, führe uns da richtig. Ja. Dann benutzt er manchmal sogar einen Lausbub dazu. Ja. Das ist kaum zu glauben, aber so ist es. Und wenige Monate später ging es durch die ganze Presse durch. Dieser Mann, dieser Leiter dieser Mission hat ganz unwahrscheinlich viel Geld veruntreut. Auf jeden Fall ist im Gefängnis gelandet und nicht nur für ein paar Monate. Und das hätte natürlich uns auch geschadet. Das Renommee. Wie kann der Renzler so ein Buch rausgeben? Ja? Verstehen Sie, das sind einfach Dinge. Ich bin in Israel. Ich habe schon lange nach einer jüdischen Übersetzung des Alten Testamentes gesucht. in Deutsch wirklich eine gute Welt, die von Martin Buber, die ist mir zu philosophisch, zu, ja, das müssen wir erklären, aber auf jeden Fall, ich möchte eine ganz genaue Übersetzung, eine jüdische Übersetzung. Ich komme dorthin zu einem Journalisten und gucke mir das an und sehe in seinem Regal ganz oben eine vierbändige Ausgabe. Da sage ich, was ist denn das? Und er sagte, ja, das ist eine jüdische Übersetzung von Turchina. Er heißt sich aber Tursinai. Und dann sage ich, das ist mal interessant, kann ich die mal angucken? Und dann sagt er, ja, ich habe mir angeguckt und sage ich, das ist das, wofür ich schon gebetet habe die ganze Zeit und jetzt schon lange gewartet, dass mir sowas mal in die Hand fällt. Das war eine Übersetzung, die 1935 noch in der Nazizeit für die Berliner jüdische Gemeinde gemacht worden ist. Aber man hat in Deutschland keine mehr gefunden, weil die alle bei den Juden natürlich weggetan wurden, vernichtet wurden. Und dann sage ich, ja, wie kommt man da dazu? Und dann sagt er, ja, Moment mal, wenn mich nicht täusche, lebt die Tochter von dem Übersetzer, von dem Tursinai, die lebt doch in Jerusalem, die ist hier Guide, die macht Touren mit Besuchergruppen. Und dann sage ich, ja, sag mal, hast du eventuell die Adresse? Und dann, gut, und dann zeigt er auf so einen Korb, so einen großen Korb, da waren nur Adressen drin, gell. Und dann sagt er, weißt du, hast mich da auf dem falschen Fuß erwischt, das ist eine schwache Seite von mir, gell. Und dann langt er da rein, langt rein, einen Griff und hat die Adresse von der. Das waren bestimmt 600, 800 Adressen, wenn nicht noch mehr. Aber die Geschichte ist noch nicht aus. Ich kann Ihnen sagen, ich habe mir dann das sofort die Adresse aufgeschrieben, dann klingelt das Telefon und wer ist dran? Die Tochter von Tursinai. Verstehen Sie, wenn Sie das erleben, dann merken Sie, wir haben einen lebendigen Gott, dem wir wirklich auch etwas zutrauen dürfen. Das ist einfach großartig, was wir ihm zutrauen können. Gott wirkt Wunder, zwar manchmal ganz anders, als wir es geplant haben. Wir haben viel für Manfred Werner gebetet, dass Gott ihn doch gesund macht. Er hatte ja 4, 5 Krebsoperationen. Wir haben immer wieder für ihn gebetet. Gott hat dazu ein Nein gesprochen, hat aber einen ganz anderen Plan dafür gehabt. Er hat mir mal geschrieben, oder das heißt nicht einmal, ich habe einen ganzen Stapel Brief von ihm von Brüssel aus, und er sagte, also ich kaufe deine Bücher in Brüssel am Büchertisch. Ja. Und dann, er war bis zum zweitletzten Tag seines Lebens noch tätig, hat noch viele Dinge durchgeführt. Ich habe auch heute noch den Eindruck, es war der beste NATO-Generalsekretär, den wir bisher hatten, überhaupt. Und dann hat er seine Beerdigung vorbereitet. Er hat ganz genau festgelegt, jeden einzelnen Bibelvers, der gelesen wird, jeden Gesangbuchvers, der gesungen wird. Er hat sogar festgelegt, wer predigen darf. Er hat gesagt, es muss einer sein, der auch was glaubt. Das hat dann, der Theo Sorg hat dann die Predigt gehalten. Und dann, was die Pfarrer gar nicht mögen, er hat ihm sogar den Bibeltext vorgeschrieben. Nur einen ganz kurzen Satz, knappen Satz, Jesaja 53. Der Theo Sorg sagte mir, in 50 Jahren habe ich bei keiner Beerdigung über den Text gesprochen. Gell? Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja? Das war das. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wissen Sie, und dann war die ganze Kirche voll, Generäle noch und noch. Und ein klares Jesuszeugnis. Das ist es, was Jesus wollte. Die wären doch sonst nie zu einer Evangelisation gekommen. Da haben sie das Evangelium gehört. Gott wirkt anders, weil er höhere Gedanken hat als unsere Gedanken. Dann passiert es auch. Und versuchen Sie mal, beten Sie mal für einen Politiker. Beten Sie einfach mal dafür, systematisch. Ich kann Ihnen sagen, meine Erfahrung ist, die merken das, die spüren das. Und dann kann es passieren, dass der Bundespräsident sagt, es ist gut, wenn Sie für mich beten. Sehen Sie denn, da ist schon eine Brücke da, das Gebet baut Brücken. Das ist, einer hat mal gesagt, Glauben, das ist mit dem Rechnen, was Gott für dich bringt. Ich würde das auch fürs Beten in Anspruch nehmen. Beten, das heißt, mit dem Rechnen, was Gott für dich bringt. Mein Fazit, Gott hat mich nie enttäuscht. Gott hat mein Vertrauen nie enttäuscht. Er hat vieles anders gemacht, als ich mir das vorgestellt habe. Zum Teil schmerzlich anders gemacht. Aber ich habe erfahren, dass wir Gott wirklich große Dinge zutrauen dürfen. Ich habe auch erfahren, und darf ich sagen, Erfahrung bedeutet oft reich werden durch Verlieren. Ich sage nochmal, reich werden durch Verlieren. Das ist auch Erfahrung eines Lebens. In all meinen Bitten, das haben Sie jetzt wieder in Ihrem Zettel drin, und Wünschen bin ich mir über eines klar, Gott ist mir im Wissen um das, was ich brauche, was gut ist für mich, was ich von ihm erbitte, in diesem Wissen ist er mir immer um eine Ewigkeit voraus. Und deshalb kann ich ihm doch wirklich ganz und völlig vertrauen. Eine lange Erfahrung erzählt mir von seiner besten Fürsorge für mich. Aber jetzt kommt mir noch das Wichtigste. Es ist nur ein Satz. Wichtiger, viel, viel wichtiger als meine Erfahrungen ist die Zusage Gottes, an die er sich in seinem Wort festgebunden hat. Das ist das Wichtigste. Und da wollen wir doch alle miteinander neu anfangen, ihm wirklich auch etwas zuzutrauen. Sagen, Herr, du kannst und du willst und du wirst. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Ja. Mit uns
ja. Lieber Vater im Himmel, das ist einfach großartig, immer wieder neu zu erfahren im Leben, dass du ein lebendiger Gott bist, auch ein heiliger Gott bist und dass du alle Kraft und Macht hast, Dinge zu verändern. In unserem persönlichen Leben, in unseren Familien, in unseren Gebetsstunden, in unserer ganzen Gesellschaft. Vater, ich möchte dir einfach danken im Namen Jesu, dass du wirkst und schenk uns miteinander neuen Mut, dir mehr zuzutrauen und einfach es im Glauben zu wagen, von dir alles zu erbitten. Danke, dass du hörst und dass du auch antwortest. Das ist ein Geschenk. Ich möchte, Vater, dich loben und dich preisen. In dem wunderbaren Namen Jesus. Amen.